Also, nochmal um den Bogen aufzunehmen, wir sind immer noch am Thema, was Psychiatrie, was Psychologen, was Psychiater, Psychologinnen und Psychiaterinnen, wohlgemerkt eben auch, für eine Aufgabe haben im Konzept, den Widerstand, wo sich bildet oder wo schon klar ist, im Kampf gegen das System aufzufahren. Ein gutes Beispiel für uns ist in der Schweiz in den 70er Jahren gelaufen. Da kannst du besser Bescheid geben.
Ja, in den 70er Jahren kann man einfach gewisse klare Tendenzen, also den Anfang von Tendenzen feststellen. Es geht ums Militär. Das ist etwas, das sämtliche Männer mindestens einmal vorläufig betrifft in der Schweiz. Und das ist auch ein Problem, wo zum Beispiel gerade in der Linken zum Teil auf komische Widersprüche stößt. Es geht um die Verweigerung, beziehungsweise eben nicht die Verweigerung vom Militärdienst, sondern einfach das Umschiffen vom Militärdienst. Es ist ja so, dass Verweigerer gibt es schon sehr lange. Die Zahlen der Verweigerer, die schwankt, geht auf und ab. Es hat wahnsinnig grosse Sprünge, hat es eigentlich in den letzten 10 Jahren nicht mehr gegeben. Und Militärs, beziehungsweise überhaupt die zuständigen Behörden, haben irgendwann einmal gefunden, dass wahrscheinlich von Vorteil ist, wenn sie versuchen, die Zahlen einmal sicher relativ niedrig zu halten. Die Verweigerer zahlen die effektiv. Also unter Verweigerer verstehe ich jetzt, wenn ich jetzt weiterrede, die Leute, die schlussendlich in den Knast gehen, weil sie nicht ins Militär gehen, also wo ein Prozess, ein Militärprozess hinter sich haben, die zahlen relativ niedrig zu halten. Ein ganz praktischer Aspekt, wieso dass sie das wollen, sind natürlich die verschiedenen Zivildienste, Initiative gewesen, weil es ist klar, je weniger Verweigerer es gibt, umso weniger nötig ist, nach ihrer Logik immer, umso weniger nötig ist ein Zivildienst. Also dann ist es natürlich möglich, einfach zu sagen, ja, das ist eine völlige Randgruppe, völlig unrelevant, das ist irrwitzig, dann Zivildienst einführen. Darum also die Motivation, Zahlen tief zu behalten, das ist ein praktischer Grund. Und ein anderer Grund ist natürlich schlicht und einfach das Image. Also, ein Land wie die Schweiz mit der Milizarmee kann sich das einfach nicht leisten, irgendwie Verweigererzahlen von 1000 oder über 1000. Das wär einfach ein bisschen zu peinlich, das würde nicht mehr ganz hauen. Oder? Und jetzt eben zu den Methoden, wie das die Zahlen tief gehalten werden, das ist eben Psychiatrisierung. Das ist beispielsweise, um am Anfang anfangen, beim Aufgebot also beim Stellungsgebot, also beim ersten Einrücken, die Ausmusterung, das heisst, dass also bevor überhaupt ein Typ in die Rekrutenschule kommt, wird er ausgemustert aufgrund von Gutachten, meistens von psychiatrischen Gutachten, psychologischen, manchmal auch medizinischen, aber es sind doch eindeutig häufiger die anderen. Das sind, wenn man die Gutachten liest, dann lacht alles darüber, es sind so wie man sich vorstellt, mit jenen ganz komischen, verzwickten Persönlichkeitsstrukturen und weiss ich, was nicht alles darin vorkommt, wo dann die Betroffenen das immer schaurig lustig finden nachher und in erster Linie toll finden, dass sie jetzt nicht ins Militär müssen. Das passiert oft so, dass die Leute, die das Militär nicht machen wollen und die es nicht im Knast haben wegen dem, sich selber bemühen darum, um so Gutachten. Dass also mit so einem Gutachten schon zu der Aushebung gehen und das vorlegen. Oder dass sie bei der Aushebung irgendwie alles daran setzen, dass die Aufmerksamkeit der anwesenden Ärzte, wo die sogenannte sanitarische Eintrittsuntersuchung machen, auf sie aufmerksam werden und dann von sich aus findet, ja, mit dem Mann stimmt etwas nicht ganz. Die Ärzte merken natürlich sehr wohl, wie echt, also wie gespielt das vieles ist und wie rausgestrichen das vieles wird. Und sie steigen aber darauf ein, weil sie eigentlich ja sehr bereit sind, so Leute rauszuholen von Anfang an. Vor allem natürlich auch dann, wenn sie merken, dass das potenzielle Dienstverweigerer sind. Dann sind sie sehr sensibel darauf, das festzustellen und sind sehr schnell bereit, auch auf jeden Ansatz von irgendeiner weiss ich was, in ihrer Terminologie, von irgendeiner abnormen Geisteshaltung einzusteigen und die sofort umzuwandeln in ein Gutachten und mit Hilfe des Gutachtens die Leute auszumustern, das heisst also aus der Armee rauszunehmen und somit dann zu verhindern, dass die Leute zum Beispiel überhaupt je aufgenommen werden und überhaupt in einer Statistik beispielsweise dann später halt erscheinen als vielleicht Dienstverweigerer oder so etwas. Also das ist der erste Ansatz dazu, wo gemacht wird. Und das grosse Problem, meiner Meinung nach das Problem, ist an dem, dass das fast zu einem Deal geworden ist. Oder es ist ein Deal, weil die meisten Leute, die das machen, die machen das bewusst und die nehmen das in Kauf. Die Psychiatrisierung von ihnen, sie nehmen es nicht ernst. Das ist ein gutes Argument zu finden. Ich lasse mich nicht blockieren, irgendwie ein Leben lang durch einen Militärdienst oder so etwas. Ich will das irgendwie, ich habe Wichtiges zu tun oder ich habe wichtigere Inhalte. Ich lasse das links liegen, ich nehme das in Kauf, die Psychiatrisierung. Etwas weiteres ist dann natürlich auch später, also bei Rekrutenschulen zum Beispiel. Also wenn jemand das zum Beispiel bei der Aushebung irgendwie nicht hat wollen oder es vielleicht nicht fertig gebracht hat, dass er ausgemustert wird, dass er nachher in der Rekrutenschule, also das ist ja dann meistens erst ein paar Jahre später oder sehr oft nach der Aushebung der Fall, in der Rekrutenschule findet, das liegt irgendwie nicht drin, ich will den Militärdienst nicht machen und auch dort beispielsweise mit Gutachten dann irgendwie einrücken oder sich ziemlich Mühe geben in der Rekrutenschule eben das zu erreichen, dass der zuständige Arzt, also der Waffenplatzarzt, eben dann aufmerksam wird auf sie und von sich aus selber findet, das ist wieder so ein Fall, den muss man ausmustern. Oder? Und das ist natürlich einfach, das ist, finde ich, ein Paradebeispiel, wo sich wenig Leute eigentlich bewusst sind, wo die Praxis von einer Psychiatrisierung einfach läuft seit Jahren und wo sie einfach von den einsetzenden Behörden aus, wo das anwendet, die Methode, recht gut läuft auch. Die Psychiatrisierung. Oder? Dann kommt dazu ein weiterer Aspekt, dass, wenn es zum Beispiel nicht möglich ist, in Anführungszeichen, nicht möglich ist, dass jemand ausgemustert wird, das heisst, dass der schlussendlich vor das Militärgericht gestellt wird wegen Verweigerung oder weil er zum Beispiel abgehauen ist aus der Rekrutenschule oder weil er gar nicht eingerückt ist, dass nachher dort gerade ein weiterer Ansatz wieder ist zur Psychologisierung, zur Psychiatrisierung. Dort sind nämlich Militärrichter, die Zuständigen, dann auch recht sensibel auf alle Ansätze. Sonst sind sie eigentlich äußerst unsensibel, sind recht um die Holzköpfe. Das kann man einfach wirklich sagen. Also,
das muss man nicht extra belegen.
Das muss man nicht extra belegen. Nein, es sind also wirklich die komischsten Figuren sitzen in diesen Gerichten zum Teil. Aber auf solche Sachen sind sie einfach offenbar... Haben sie geschult, oder? Auf so Zeug einzusteigen. Das heisst, sie versuchen dann einfach zum Teil die Leute sogar noch aus dem Prozess raus wieder irgendwie abzuschäufeln und schlussendlich mit einem Gutachten zu versorgen. Sie versuchen vielleicht eine milde Strafe auszusprechen mit der Argumentation, der Mann spinnt sowieso. Er hat jetzt leider, es tut uns leid, das Delikt begangen, er ist halt abgehauen oder nicht eingerückt. Wir müssen ihn jetzt verurteilen, aber er spinnt sowieso, oder? Also die Psychiatrisierung, die setzt auf allen Ebenen, auf allen Stufen ein. Und ich weiss, ich kenne die Statistik, die neueste nicht, sie ist jetzt zwar gerade rausgekommen, es wäre noch interessant in der Hand zu haben, aber es ist ganz klar, dass da jährlich immer überprüft wird, wie die Zahlen stehen, wie viele Leute sind wieso im Knast gelandet, wie viele Leute sind wieso ausgemustert worden und die Zahlen werden korrigiert. Man merkt das an der Praxis von diesen Militärgerichten ganz klar an. Es gibt ein Jahr lang ist diese Praxis ein bisschen mehr im Vordergrund, ein anderes Jahr plötzlich wieder ein anderer, dann wird wieder eine harte Linie durchgezogen. Wenn zum Beispiel, wenn sie das Gefühl haben, ja, jetzt ist klar, jetzt sind einfach im letzten Jahr haben es viele Leute einfach straight durchgezogen, politischen Prozess und haben sich in keinem Moment irgendwie auf eine psychiatrische Ebene abschieben. Wenn zum Beispiel diese Zahlen steigen, dann fahren sie einfach mit extrem drakonischen Strafen ein. Also das sind dann 12 Monate zum Beispiel, also 12 Monate Gefängnis. Mhm. Und dann eventuell nicht einmal Ausschluss aus der Armee gar am Ende. Das heisst dann einfach nochmal ein Prozess nach dieser Strafe. Versuchen das so einfach die Leute, die irgendwie vielleicht finden, nein, sie wollen einen politischen Prozess durchziehen, versuchen sie so abzustrecken, dass dann einfach diese Zahl wieder sinkt. Das heisst, dass dann einfach wieder viel mehr Leute bereit sind, sich mit irgendwelchen Gutachten dann halt abspeisen zu lassen, ein Stück weit. Also das ist jetzt, ich weiss, dass ich ein Thema anschneide, wo wahrscheinlich einige Leute ein bisschen peinlich berührt sind, wo gar sogar manchmal ein Tabu ist. Viele Leute haben auch die besten strategischen und taktischen Argumente natürlich für das, wieso das witzlos ist. Man führt doch keinen politischen Prozess, schon gar nicht beim Militär, gerade weil es keine Öffentlichkeit hat und so weiter, was natürlich alles nur teilweise stimmt. Dann auch ein Militärprozess könnte sehr wohl eine Öffentlichkeit haben. Die Zeiten allerdings sind ein bisschen vorbei, aber es hat gerade zum Beispiel Anfang 70er Jahre hat es doch einige Prozesse gegeben, wo es erstens volle Gerichtssäle gehabt, wo es rechten Tumult gab, wo auch die normalen Gerichtsschreiberlinge von der Presse das Gefühl hatten, sie müssen jetzt wieder mal etwas bringen über die Prozesse.
Also ich find auch, dass wir irgendwie in den 70er Jahren eben die Möglichkeit von auch politisch zu argumentieren, ziemlich schnell an den Prozessen hat aufgegeben und die meisten sogenannten Schlauen haben versucht, die nötigen Ärzte oder Ärztinnen aufzutreiben und sich so rauszumischen. Und ich glaube, man kann jetzt schon die Einschätzung anbringen, dass eben die Sache vom Militärdienst verweigern, die eigentlich ein wichtiges Politikum wäre in der Schweiz, gerade auch im Zusammenhang jetzt konkret, wie sich die Schweiz immer mehr angleicht an die NATO-Armee und an die Strategie, die NATO hat. Ich meine, man kann da den Zusammenhang kurz sagen, als sie jetzt auf Sardinien runtergehen und mit ihren Flugzeugen Tiefflüge machen. In einem Raum, sie schieben es zwar vor, man könnte das in der Schweiz nicht, aus Sicherheitsgründen, aber es ist ganz klar, dass in einem Zusammenhang steht, dass sie sich möglichst gut auf die NATO abstimmen wollen. Und dort ist natürlich die Funktion der Schweizer Armee nicht nur eindimensional zu sehen, sein eigenes Gärtchen vor dem Haus zu verteidigen. Oder? Und von dort hat mir gedacht, was vergessen ist gegangen worden. Und was ich von der Fürsorge Freiheitsentziehung vorhin gesagt habe, ist eben, dass die Mediziner durch das eine stärkere Position bekommen und dass es ganz persönlich einem kann, einmal total wie ein Bumerang wirken, die Taktik mit dem Psychiater oder sogar man kann einen Allgemeinmediziner finden, der einfach ein Gutachten schreibt und das funktioniert. Dass das später einmal auch gegen einem kann verwendet werden. Also wenn man als gemeingefährlich oder schwer depressiv oder so bezeichnet wird im Zeugnis, und das ist man noch ziemlich schnell, wenn man ein psychiatrisches Gutachten will für das Militär, dass das dann, wenn man eben abgeräumt wird, zum Beispiel über eine fürsorgliche Freiheitsentziehung, abgeräumt wird und nachher also quasi dagegen klagen, als man jetzt in einer Anstalt ist. Ich habe jetzt das vorhin bei der Ausführung vergessen, jetzt eben den Zusammenhang einbringen, dass nach dem ZGB eben eine richtige Anstalt eine ist, wo fast lückenlos überwacht ist und ein unerlaubter Austritt nur mit einer eigentlichen Flucht möglich ist, dass das die geeignete Anstalt ist, für jemanden zu versorgen, dass man eben sich über den anscheinend easy Weg rauszumischen, sich nachher selber Fallen hat gelegt, bei einer Verschärfung des politischen Klima, dass man sich selber eigentlich in den Knast oder in eine sogenannte geeignete Anstalt zurück manövriert. Und die Dimension finde ich auch, müssen wir sehen, und abgesehen vom politischen Wert, oder, wo ein politisch geführter Militärdienst Verweigerungsprozess auch hat.
Eben, also ich möchte da anknüpfen, dass wir wieder ein bisschen zurückkommen, im Grunde noch ein bisschen zum Anfang, wo wir angesetzt haben. Es ist im Grunde noch eine Reserve, die da ist, und eine gefährliche Reserve von Methodik für den Staat, weil es wäre sich jetzt gerade das, was du jetzt gesagt hast, wäre sich viel fragen, das stimmt doch nicht, ich habe den und den Job, ich bin zum Beispiel Lehrer und habe so ein Gutachten im Militär irgendwann mal gefasst vor Jahren, oder? Was soll das? Ich wäre nicht Lehrer geworden, weiss Gott, irgend so etwas. Das stimmt natürlich sehr wohl im Moment, nur das Mittel, das ist einfach, das liegt da, oder? Und das Mittel kann eingesetzt werden nach Belieben irgendwann einmal.
Das gehöre allgemein Trend vom Unterschätzen von der Psychologie und der Psychiatrie als Polizei, als Repressionsmittel. Und
Ich habe das Gefühl, wir haben ziemlich lange geredet. Ich glaube, dass wir wieder mal eine Platte machen und den Vater wieder nachher frisch aufnehmen. Also dass Psychologie und Psychiatrie gebraucht wird in der Kriegsführung gegen Widerstand, zeigt sich auch auf anderen Ebenen ganz deutlich. So ist zum Beispiel mit Psychologen und Psychiatern Vernichtungshaft mit Isolationsfolter entwickelt worden. Es ist selbst in Burghölzli diese Forschungen gemacht worden mit sensorischer Deprivation. Es ist auch ganz klar, dass in den 60er Jahren in den States Forschungen gemacht wurden, die theoretisch sind gelaufen und da schon ein Psychiater klar hat, Symptome von zum Beispiel Isolationsfolter beschrieben als These und hat zum Beispiel bei Ulrike Meinhof haben sich
in den Briefen von ihr ganz klar die Symptome wiedergespiegelt. Sie hat ihren Zustand beschrieben und die haben sich fast wörtlich deckt mit dem, was der Psychiater 10 Jahre vor ihnen vorausgesagt hat. Von dort her muss man auch eben viel mehr beobachten, was als Psychologie macht und was als Psychiatrie macht, weil sie werden immer wieder eingesetzt, wenn es der Staat braucht. So zum Beispiel eben der differenzierte Strafvollzug, der auch ein Produkt ist von der psychologischen und psychiatrischen Erkenntnisse. Zum Beispiel Einzelisolation für bestimmte Leute oder Kleingruppenisolation für Leute oder Umschluss, was das heisst, kurz, schnell ein Exkurs, das ist einfach, dass man in Einzelzellen eigentlich eingeschlossen ist und an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Stunden kann mit den anderen auf dem gleichen Trakt zusammen sein. Und alles, was in diese Richtung geht, von der Isolation ein bisschen weit aufheben, ist total berechnend gemacht. Es ist nicht irgendwie...
Eben, es ist die ganze Kombination, die ganze Palette zusammen, ist an und für sich ein Kampfmittel in psychologischer Kriegsführung.
Oder? Ja, und das Konzept, das dahinter ist, ist eben auf die verschiedenen Charaktere können einsteigen. Teil sind eben zum Beispiel anfälliger, wenn sie mit Leuten zusammen sein können, also anfälliger für zu bekämpfen, wenn sie mit Leuten zusammen sein können und man sie dann wieder aus der Gemeinschaft rausreißt und das hier und her. Andere sind besser kaputt zu machen, indem man sie einfach ständig isoliert. Und so. Und von dort her spielen Psychiater und Psychologen ganz eine wichtige Rolle im Einschätzen von den Leuten, indem sie sie kategorisieren. Der und die ist für das System besser geeignet. Und von dort her ist zum Beispiel auch ein Produkt, das ganz sicher von den Psychologen und Psychiatern entwickelt wurde, ist zum Beispiel die Strategie, die jetzt auch im Hungerstreik vor BRD ist gelaufen. Das ist auf einer Seite Fehlinformationen zu streuen, Unsicherheiten zu verbreiten. Konkret hat man nie gewusst, wer wie dran ist.
Vor allem auch Fehlinformationen unter den Gefangenen selber. Also das ist auch schon in früheren Hungerstreiks zum Beispiel gelaufen. Also dass man den einen Gefangenen gesagt hat, die andere oder der andere ist nicht mehr am Hungerstreiken und so, was absolut nicht gestimmt hat. Und so, also einfach so im Grunde noch völlig übliche, altbekannte Geheimdienstmethoden von Fehlinformationen eingesetzt hat.
Und eben, was eben auch jetzt immer weh wird kommen, ist eben, dass auch die Erfahrungen ausgewertet werden und eben von dort her immer ein qualitativ besseres für den Staat Mittel um ist, um zu reagieren. So ist zum Beispiel auch wichtig, die Erkenntnis jetzt aus der BRD, dass sie differenziert sind auf die einzelnen Leute eingegangen. Teil haben sie ständig mit der Zwangsernährung bedroht, die anderen haben sie es gemacht, die anderen haben sie in Umschluss da.
Also, ich muss vielleicht schnell auf den Umschluss nochmal eingehen. Der ist jetzt zum Beispiel beim Volker, zum Knut Volkers, ist das gemacht worden. Da hat es plötzlich hat's Umschluss gegeben in diesem Knast. Das heisst, es sind einfach Zellentüren aufgemacht worden, ich weiß nicht wie viele Stunden am Tag. Und auch die von Knut Volkerts. Und dann ist die Reaktion von den Gefangenen gewesen, von den anderen Gefangenen, auf den Umschluss, dass sie sehr erstaunt waren und gefunden haben, wieso jetzt auf einmal der Umschluss. Und sie haben sehr schnell selber gemerkt, wieso der, und haben dagegen protestiert auch. Es ist nämlich schlicht und einfach darum gegangen, dass die Gefängnisverwaltung einfach die Verantwortung, die sie hatte, solange der Knut Volkers im Hungerstreik ist, einfach so wollte abbauen, also diversifizieren im Grunde genommen, und ein Stück weit auf die anderen Mitgefangenen abschieben. Also dass sie dann einfach gefunden haben, wenn zum Beispiel Knut Volkerts in so einem Moment, wo zum Beispiel der Umschluss ist, also wo die anderen gefangen haben und für sich auch zu ihm rein können, sogar in so einem Moment irgendwie ins Koma fällt oder so, dann liegt doch die Verantwortung bei den Gefangenen. Das heisst, man kann es dann so auslegen später, oder? Man kann sagen, der war gar nicht mehr isoliert und so, oder? Also die Methoden haben die Gefangenen zum Beispiel selber erkannt, jetzt sehr schnell, und haben energisch dagegen protestiert und haben gesagt, im Fall auf das steigen wir nicht ein, das können wir gerade vergessen.
Ja, und was ja konkret ja in BRD möglich wäre gewesen, ist die Fehlinformationen, die gestreut werden, oder solche Mechanismen, dass zum Beispiel die Verantwortung abgeschoben wird auf eine Gruppe, die Umschluss hat mit dem, der zwischen Leben und Tod schwebt. Das zu zerbrechen, wäre ja eine Aufgabe gewesen von den Anwälten, und darum war es auch sehr interessant gewesen, mit was für allen Mitteln die sie haben probiert, den Kontakt zwischen den Gefangenen und den Anwälten und den Anwältinnen zu unterbrechen. Es ist so, sie haben mit allen Tricks geschafft, wobei eben die Information auch sehr schwierig war in dieser Hektik der letzten Wochen alle zu bekommen. Aber es gibt zum Beispiel von Aussagen von einer Anwältin, also die Anwältin von Knut Volker, dass sie eben das erste Mal am letzten Montag hat erfahren, dass auf sie jetzt Doppelverteidigung, das Gesetz, dass also ein Anwalt der BRD nicht zwei von RAFTA-Verteidigungen angewendet worden ist, obwohl sie zwei Jahre lang den Taufer und den Volker können verteidigen. Und von dort her hat man einfach mit allen Tricks, sogar eben das Telefonkabel, wo die Anwältin nicht ein Telefon machen wollte, mit dem Knut, ist dann plötzlich das Telefonkabel zu kurz gewesen. Und somit auf allen Ebenen hat man eben verhindert, genau die Leute Zugang zu den Gefangenen, den Zugang zu verwehren, wo irgendetwas hätte können, gegen die psychologische Kriegsführung zu unternehmen, etwas entgegenzustellen. Und es wird jetzt interessant sein, wie das weitergeht. Und wenn man die Informationen gesammelt hat, wird man sicher in einer Sendung hier im Skala oder im LoRa allgemein den Hungerstreik BRD auswerten, auch unter diesen Geschichtspunkten. Es ist wichtig, das nicht aus dem Auge zu verlieren.
Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf eine Widerstandsbekämpfung, die auch außerhalb der Knast läuft. Das ist eben zum Beispiel ganz am Anfang ist der Name Rechtsraum Europa gefallen. Das ist konkreter zum Beispiel die Antiterrorkonvention. Was dort drin alles, was mit dem gemeint ist, ist so ganz generell, dass Fahndungen, also die Fahndungen viel konkreter gemacht wird, international, also das Zusammenarbeiten standardisiert werden, dass beispielsweise einfach die Fahndungsmethoden, das Raster, wenn wir von dem reden, also die Rastermethoden zum Beispiel vereinheitlicht werden. Dann sind es die Einsetzung von Sonderkommandos, also das Musterbeispiel ist GSG 9, Sondervollzugsanstalten, Sonderdienststellen, das gehört alles ein bisschen in den Rechtsraum Europa. Und auch da spielt natürlich eine ganz gewaltige Portion psychologische Kriegsführung mit. Also wenn man zum Beispiel an die GSG 9 denkt, dann sind das natürlich die Volkshelden gewesen. Also als die Volkshelden aufgebaut wurden, das sind sie auch heute noch in vielen Kreisen der BRD. Wenn man zum Beispiel die Filme anschaut heute, die es gibt, mit so Einsatzkommandos, dann kommt dann wirklich das Kotzen, oder? Das kann man nicht anders sagen. Das sind totale Abbilde von dieser GSG 9. Das sind irgendwelche billige Amischinken, wo irgendwelche Sondereinsatzkommandos irgendwo Geiselbefreiungen machen. Und da merkt man ganz klar, die GSG 9 die hat einfach eine wichtige, eine volkspolitische Funktion gehabt, oder?
Ja, also es ist eben auch in dem Zusammenhang zu sagen, dass zum Beispiel eben der GSG 9 gegen RAF auf eine Ebene ist verschoben worden, wie ein Fußballmatch, oder? Also es ist, die politische Seite ist ausklammert worden. Man hat quasi auf einer Seite die Nationalmannschaft, das wäre jetzt GSG 9 gehabt, oder, wo im Weltmeisterschaftsfinale ist gestanden gegen die RAF. Oder? Auf dieser Ebene hat man es abgehandelt, auch vor allem in der Boulevardpresse, die den besten Zugang hatte zum grössten Teil der Bevölkerung. Also es ist quasi der Leader von GSG 9 ist wie für die Schweiz zur Zeit der Zurbrücken. Wobei ich das Resultat nicht weiss. Aber lassen wir das.
Nein, und dann möchte ich noch etwas anderes in diesem Zusammenhang bringen. Also wir wollen eigentlich nur ein Buch kurz vorstellen. Nachher. Das Buch in dem ist ein Thema, zum Beispiel der Stuch in die Infiltration, das heisst die Unterwanderung von Widerstandsbewegungen durch V-Leute. Das ist auch eine alte Geschichte. Also eine alte Geschichte, man kennt das irgendwie aus von der Geheimdienst her. Man kennt es vielleicht auch von den Filmen über Geheimdienst. Aber das ist tatsächlich eine Methode, die breit angewendet wird. Es geht auch um Agents Provocateurs, also sogenannte Lockspitzel. Und all diese Methoden, die basieren schlussendlich auf psychologischen Erkenntnissen. Die funktionieren vor allem darauf. Das sind keine eigentlich politische Kampfmethoden in dem Sinn. Oder? Aber das Buch, zu dem Buch kommen wir vielleicht nach dem nächsten Stück. Es ist jetzt ja schon 13:30, wir müssen ein bisschen vorwärts machen. Wenn du dich darauf einlässt, was ja auch deren Ziel ist, dass du Angst haben sollst, dann kannst du ja auch wirklich paranoid werden. Allein die Vorstellung muss ja dazu führen, dass du irgendwann durchknallst. Das musst du irgendwie verhindern.
Das ist ein Zitat aus dem Buch «Im Schatten des Rechts». Das ist im Oktober 1984 rausgekommen. Das sind zwei Deutsche, der Rolf Gössner und der Uwe Herzog, die das haben geschrieben. Das Thema ist eigentlich von diesem Buch, gross zusammengefasst, listen sie auf die verschiedenen Möglichkeiten, die eine sogenannte Geheimpolizei in der BRD hat und wie das in der Praxis umgesetzt wird. Das Buch ist etwa 400 Seiten dick und hat sehr viele Beispiele, wie Polizei durch Infiltration oder durch Überwachung oder durch bei Gerichtsverhandlungen durch Zeugen vom Hören sagen, eigentlich ziehen will verunsichern. Es hat auch viele Beispiele drin technischer Art, wobei eben dort die Frage immer noch offen bleibt, ob das nicht auch gerade in die Kerbe halt, das Buch, dass wir eigentlich durch die Andeutungen von technischen Möglichkeiten von Überwachen eigentlich mithilft, die Leute zu verunsichern. Also es ist zum Beispiel von verschiedenen Videoüberwachungsprojekten beschrieben, wo am Schluss ausufert, dass im Prinzip es technisch möglich ist, dass man jederzeit jeder Mann und jede Frau in der BRD kann feststellen, wo sie ist. Technisch wäre das möglich, sagt er hier im Buch, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Verhältnismäßigkeit und die Sinnvollkeit von einem so einem gross angelegten Videoüberwachen schon rein technisch fraglich und abgesehen von dem zurzeit auch politisch überhaupt nicht zu verwirklichen. Wichtig finde ich an diesem Buch ist einfach, dass man das kritisch durchliest und sich bewusst wird, was alles für Möglichkeiten vorhanden sind. Es hat auch so kleine Tipps, wie zum Beispiel Polizei bei Observationen verfahrt, so zum Beispiel der Ellbogen nach links eingestellt heisst, die Person, die man verfolgt, zweigt links ab. Zum Beispiel, wenn einer auf die Uhr schaut und ein Liedli pfeift, dann sieht man das von Weitem und dann weiss der andere, dass er soll abgelöst werden und dass der andere, der die Person verfolgt, in Einsatz kommt. Also Details sind auch aufgeführt. Obwohl es noch hat Ratschläge zur Gegenwehr auf der Titelseite von diesem Buch, sind eigentlich die Ratschläge zur Gegenwehr eigentlich mehr in Bürgerinitiativen beschränkt, auch von dort her fraglich, ob das überhaupt eine Gegenwehr ist. Das einzige gute Beispiel von konkreter Gegenwehr ist bei einer Observation von einem Haus in Bremen, wo die Leute gemerkt haben, dass die super angelegten Leute, die da immer pünktlich kommen und gehen, auch wenn nicht bei der Renovationsarbeit in dem Haus sie beschäftigen. Und sie haben in einer kurzen Aktion die Mansardenwohnung gestürmt und alle Geräte, die dort oben waren, auf die Straße rausgeknallt und alles Material, das dort
rumgelegen ist. Das sind Videogeräte?
Ja, Videogeräte und Richtmikrofone und so. Und eben auch Aufzeichnungen, die dort oben gemacht wurden, beschlagnahmt und der sind verteilt wurden. Das ist einfach ja, ein Aufsteller, dass das noch möglich ist, überhaupt zu machen. Also, obwohl es eigentlich das ganze Buch einem so ein einen hoffnungslosen Eindruck macht, man sei dem ausgeliefert und so, gibt es auch ganz einzelne Beispiele auf Entlarvung von Spitzen in der Polizszene, die eben zeigt, dass man in dem Apparat überhaupt nicht hoffnungslos ausgeliefert ist.
Von wem ist denn das Buch geschrieben?
Ja, das ist eben Rolf Gössner, Uwe Herzog, und es ist im Kippenheuer und Witsch Verlag rausgekommen. Wir sagen es dann noch einmal für die, die etwas zu schreiben wollen, holen nach der nächsten Platte. Ich finde, das Buch ist lesenswert, auch um wieder eine Dimension zu sehen, was machbar ist, aber eben auch zum Begreifen, was man dagegen machen kann. Ich glaube, es ist eben vor allem für Deutschland wichtig. In der Schweiz ist es fraglich, ob es für eine breitere linke Szene wirklich so viel Aufwand betrieben wird. Und von dort her wäre es natürlich auch interessant, wenn man sammeln würde, einzelne Begebenheiten, sei es mal, was man Wanzen entdeckt hat, nachdem was eine Hausdurchsuchung war, oder dass man eben auch sagt, wenn man mitkriegt, dass jemand anscheinend beobachtet wird, wenn man einfach, dass man dort viel mehr so Augenmerk drauf legt. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz gibt es ganz wenige hochspezialisierte Leute, die das machen. Also man kann aus dem Buch höchstens lernen, was machbar ist, aber man darf auch nicht den Kopf verlieren und meinen, sie gibt es einfach Kopf vom Hals verloren. Das ist eben ähnlich für mich das Niveau wie bei den Kaufhäusern beim Ladendiebstahl, also mit den Videoüberwachungen, wo die Hälfte der Kameras gar nicht im Betrieb sind oder auf der anderen Seite auch eh niemand am Bildschirm alles sieht. Und auch mit den Diebstahlsicherungen, die es so umtun geben, wo anscheinend auch nicht so optimal funktioniert.
Also das Buch ist einfach noch ziemlich süffig geschrieben für die grosse Seitenzahl, oder? Also was ich gesehen habe auf dieser der einen Seite, die ich jetzt hier gelesen habe.
Ja, es liest sich noch spannend, oder? Ja. Es hat auch einzelne Erlebnisse von Leuten der linken Szene, wo eigentlich ja, einem noch nachgehen und noch spannend beschrieben sind. Und schon von dort her ist es also auch mit kleinen Abschnitten einfach auch noch gute Lektüren. Und man sieht auch, wie manchmal als Polizei total in die falsche Richtung hat gearbeitet. Oder irgendwelche Primarlehrer, der im falschen Moment am falschen Ort war, ist über ein Jahr raus observiert worden, obwohl er von der Autoblase keine Ahnung hatte, dass er überhaupt in einem politischen Zusammenhang stehen also, und dann nachher ist noch ein grosser Teil von dem Buch ist über Datenschutz. Das ist auch ein wichtiges Thema für die Offensive auf die Gesamtbevölkerung und Kontrollieren von diesen Leuten. Also das, nach der nächsten Platte sage ich nochmal den Titel. Und es ist zu empfehlen zu lesen, aber mit Vorsicht zu genießen. Also Paranoia schürt ein bisschen, aber man muss das auch irgendwie kritisch anschauen. Das wäre eigentlich das Wichtigste. während dieser Platte über das, was ich vorhin gesagt habe, zu dem Buch diskutiert. Dass man vielleicht den Eindruck könnte bekommen, dass das in der Schweiz gar nicht so gefährlich laufe und dass es fast zu negieren ist. Das war natürlich nicht der Sinn von dem, was ich gesagt habe, aber ich will, dass du, Dieter, noch etwas dazu sagst.
Ja, eben, man muss das vielleicht ein bisschen einfach differenzieren, was in der Schweiz anders ist als in der BRD. Was man so allgemein kann sagen, ist, dass wahrscheinlich die Schweizer Strafverfolgungsbehörden ihre Methoden sind wahrscheinlich eher ein bisschen zu sehen und ihre verfeinerten Methoden auf in der traditionellen Bereich. Also was klar ist, ist, dass der Erkennungsdienst von der Kriminalpolizei Zürich ja weltbekannt ist. Der wird auch von der BRD angefordert. Das ist betrifft vor allem die Spurensicherung und zum Beispiel auch gerichtsmedizinische Sachen. Da ist natürlich die Schweiz sehr, sehr gut und weltbekannt für ihre Präzision auch. Das ist allem für sich ein Bereich bezeichnet als ein traditioneller Bereich von der Strafverfolgung, von der Methode, was sicher auch sehr extensiv gebraucht in der Schweiz, sind zum Beispiel Telefonüberwachungen, also irgendwie Methoden, wo rein technologisch nicht einen wahnsinnigen Aufwand bemüht. Also Telefonüberwachen ist mit der modernen Zentrale wirklich sehr, sehr einfach. Das wird natürlich eingesetzt. Was eingesetzt wird auch, ist Bespitzelung, also Observationen von Mann- oder Frau-Deckung sozusagen. Da gibt es auch genug Beispiele. Was mit der Videoüberwachung in der Schweiz läuft, da gibt es sicher auch Beispiele. Da gibt es allerdings auch peinliche Beispiele, also wo das Ganze aufgeflogen ist. Da ist zum Beispiel schon ein Fragezeichen zu setzen, wie das eingesetzt wird, Videoüberwachung. Es wird also der Ansatz zum Beispiel zu Flächenüberwachungen, habe ich eher das Gefühl, dass das in der Schweiz wahrscheinlich nicht in dem Mass irgendwie Forschung betrieben wird, wie jetzt zum Beispiel auch in der BRD. Auch was zum Beispiel mit Abhören auf sich hat, also Abhören jetzt nicht über das Telefon, sondern sagt das durch ein Richtmikrofon oder durch eine Wanze, also durch einen Minispion. Auch da ist fragwürdig, wie breit das praktiziert wird in der Schweiz. Es sind irgendwie die Fälle, die bekannt worden sind, es sind meistens irgendwie, hat man das Gefühl gehabt, es ist ein Stück doch ein Bastel irgendwo dahinter gewesen. Also ein Bastel einfach irgendwie, man hat es einfach versucht zu machen und irgendwie hat es aber doch immer doch noch relativ, ist mit mangelhaft gewesen. Also es ist nicht einfach irgendwie das ganze Gewicht oder eine ganze Abteilung speziell auf das angesetzt worden. Ist nach irgendeinem Funkspezialist von der Kab oder so, hätten das irgendwie vielleicht mal gemacht, aber eben, es sind eine ganze Spezialabteilungen, die da dahinter gesetzt werden. Ja. Was sicher auch ein Bereich ist irgendwie das ganze Funkwesen oder so, das wird, also einfach die handfesten Sachen, die einfach dazugehören zu einem Polizeiapparat, die sind natürlich in der Schweiz, die sind sehr gut ausgebaut und die werden auch immer weiter verfeinert und werden erneuert. Aber effektive Forschung zum Beispiel oder riesige finanzielle Mittel eingesetzt, wo finanzielle Mittel eingesetzt müssen werden, das ist zum Beispiel offen, wie weit das in der Schweiz läuft. Und da ist BRD sicher ein Staat, wo weit an der Spitze steht. Was sicher auch noch dazu gehört, ist zum Beispiel Israel. Das darf man nicht unterschätzen. Also die haben ihre eigenen Elektronikbetrieb. Die Elektronik ist ja klar, spielt einen wichtigen Rugel. Also die Israel in Zusammenarbeit mit den USA hat da auch eine grosse Leaderfunktion, das muss man auch sehen. Dort spielt natürlich auch Geheimdienst ganz stark mit. Dort ist auch die Verflechtung natürlich sehr gross zwischen Geheimdienst, die international arbeiten und auch wo innerhalb vom eigenen Land arbeiten. Das sind sicher zwei oder jetzt drei Länder, wenn man BRD dazu erzählt, die da recht an der Spitze stehen mit der Überwachungstechnologie.
Ja, also, um nochmal auf das Buch zurückzukommen, eben, mir dürfte es in der Schweiz, so wie du das ausgeführt hast, ist es nicht so, vor allem für Flächenüberwachungen und so. Aber wenn sie natürlich auf jemandem oder auf einer Gruppe abfahren, dann haben sie natürlich auch in Zusammenarbeit mit allen westeuropäischen Ländern natürlich jederzeit die Möglichkeit, bis auf die Route zu gehen. Und von dort her sind sie genau gleich, vor allem für einzelne Gruppen zu überwachen, genau gleich vorbereitet und geeignet. Und können eben auch mit den Spitzentechnikern aus dem Ausland problemlos zusammenarbeiten. Ich werde noch mal einmal den Titel von diesem Buch, und wo man das bestellen kann, durchgeben. Das Buch heisst «Im Schatten des Rechts». Geschrieben ist es worden von Gössner und Herzog. Rausgekommen ist das Buch im Kippenheuer und Witsch. Also der Verlag Kippenheuer und Witsch. Und man kann es bestellen, es kostet etwa 20 Franken. Ich habe es in Zürich noch nie in einem Buchhandel gesehen. Aber vielleicht wird das jetzt endlich mal ins Inventar kommen.
Teach me to dance, will you?
Did you say dance? Come on, my boy.
Scala vom 3. Februar 1985. Im Studio waren der Dieter, der Rendu und der Technik Traut. Ciao zusammen.
Try, Angel.